Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Hallo zusammen.
Du bist zurück aus Berlin in Mönchengladbach. Ein A2-reicher Sonntag, nehme ich an, aber ein erfolgreicher Samstag liegt hinter dir. Du warst in Köpenick an der Alten Fürsterei und hast einen Borussia-Sieg erlebt. Ja, man muss sagen, der hatte zumindest eine historische Note. Also man muss jetzt nicht das ganz große Historienfass aufmachen, aber der erste Sieg beim Angstgegner, der zweite Auswärtssieg in Folge. Also das ist für Borussia Mönchengladbach schon einiges, was da zusammenkommt. Und Carsten, wollen wir direkt mal sagen, unterm Strich, da ja ein Spiel 90 Minuten dauert und man ja irgendwie in jeder Phase beliebig Akzente setzen kann, unterm Strich verdient.
Ja, definitiv. Das hat ja auch der Union-Trainer Baumgart zugegeben. Kurz nochmal zu der A2-Lastigkeit des Wochenendes. Ja, wir sind, unser Fotograf Dirk Päfken und ich sind dann ja tatsächlich auf der Autobahn nach Berlin gefahren. Und ja, was uns dann dort erwartete, war erstmal Schnee. Es hat nämlich wirklich geschneit. War dann auch rund um das Stadion, zumindest auch auf dem Weg zurück zum Auto, dann nach dem Spiel echt vereist. Also da haben die Unioner nicht so gut geräumt, aber dafür wurden ja die Unioner in Rot-Weiß, die wir immer ungefähr 20.000 Mal von ihren Fans gehört haben, Eisern Union. Das ist da ja tatsächlich eine Langspielplatte mit extremem Wiederholungsfaktor. Ja, die wurden auch weggeräumt von den Gladbachern. Und du hast es absolut korrekt gesagt, verdient, weil insbesondere in der ersten Halbzeit war Gladbach absolut überlegen. Hätte weit höher führen können als diese zwei Tore, die dann geschossen wurden, hatte noch weitere Großchancen. Aber Yannick, einen kleinen Teil will ich jetzt mal sagen, das ist jetzt mal ein interner, was wir verraten dürfen. Einen kleinen Teil haben ja auch wir zum Sieg beigetragen und damit spiele ich jetzt auf das, finde ich, sehr schön herausgespielte 1:0 durch Lukas Ulrich an sein Debüttor in der Bundesliga. Und da frage ich jetzt mal, Yannick, wer hat's vorbereitet?
Robin Hack hat es vorbereitet, aber wir auch ein bisschen, willst du implizieren wahrscheinlich, oder?
Yes, natürlich.
Ja, es ist der RP-Interview-Effekt, der kann sich in zwei Richtungen ausprägen, nämlich in die, dass wir ein Interview anfragen und der Spieler kurz danach sich verletzt und das Interview nicht stattfindet. Das gab es jetzt wirklich lange nicht mehr, also Philipp Sander, viele Grüße, alles gut, ne? Mach dir keine Sorgen, das ist nämlich unser Interviewpartner in dieser Woche. Na, und in der letzten war es Lukas Ulrich, der überhaupt sein erstes großes Interview in seiner ganzen Karriere gegeben hat. Von daher war es auch eine premierenreiche Woche für ihn. Und da ging es auch unter anderem, Hanna und Thomas haben das mit ihm geführt, um sein mögliches erstes Bundesliga-Tor, dass das ja vielleicht nach dem Standard fallen könnte, weil er da ja doch trotz seiner nicht so immensen Körpergröße immer mitmischt. Aber dann war es eher ein Tor, Carsten, das an seine Anfänge als Fußballer erinnert hat, als ja doch offensiv orientierter Linksaußen bis hin zu Angreifer. Und ja, ich würde auch sagen, von vorne bis hinten richtig gut rausgespielt und auch von ihm initiiert.
Ganz genau, ich habe nach dem Spiel mit ihm gesprochen, da hat er genau das gesagt, er hat das im Blut, sagte er, er hat früher einfach vorne gespielt, hat Tore geschossen, auch immer wieder solche Tore geschossen und er hat ja diesen ja doch sehr weit angelegten Doppelpass mit Robin Hack eingeleitet, hat ja dann aus diesem Pass heraus das Tempo ins Spiel gebracht, das war ja so ein, ich sag mal, ein bisschen typischer Angriff für auch für die Seoane-Zeit, wo man aus einer Situation heraus die freien Räume sieht in der Tiefe und dann plötzlich das Spiel schnell gemacht wird, damit Union Berlin überfordert hat. Also der Ulrich spielt dann diesen Ball auf Hack, der läuft ein bisschen und Ulrich startet dann sofort durch in die Tiefe, wie man heute sagt. Man könnte auch sagen, er ist steil gegangen und wirklich fordert dann diesen Ball wirklich ein, den Hack dann auch gut spielt, genau spielt. Und da muss man sagen, der Abschluss war wirklich absolut kompromisslos mit, man könnte auf dem Bolzplatz, würde man sagen, er hat einfach mal mit links abgezogen und den Ball voll getroffen, rein ins Netz zum 1:0 und für ihn, Yannick, ein absolut besonderes Tor. Er hat erzählt im Interview mit Hanna und Thomas, dass er in der Nähe von Köpenick aufgewachsen ist, dass er sogar als Jugendlicher eher Union besucht hat als Hertha BSC, wo er dann später gespielt hat, von wo er auch zu Borussia Mönchengladbach gekommen ist. Ja, das war ja Wahnsinn. Es gab hinterher dieses Foto mit Ulrich und seiner ganzen Familie. Ich glaube, das halbe Stadion war von Ulrichs bestückt. So viele Karten hatte er besorgt und dann eben das Tor zu schießen. Ein besseres Drehbuch kann man, glaube ich, nicht haben.
Nee, das hat er sich wirklich gut aufgehoben und es war ja dann eben auch ein wichtiges Tor, nämlich das 1:0, ein frühes Tor in der 10. Minute. Das ist ja im Prinzip das Optimum von dem, was man so erwarten kann. Geführt hatte Borussia schon mal an der Alten Försterei. Ich erinnere mich dran, dass man unter Daniel Farke ja dann sehr spät diese Führung verspielt hat. Das war symptomatisch und jetzt kann man fast sagen, war es symptomatisch, dass man das 2:0 gemacht hat. Aber bevor das 2:0 fiel, Carsten, gab es im Bensen Rückschlag, nämlich einen Torwartwechsel. Moritz Nikolas hat sich an den Adduktoren verletzt. Aufnahmezeitpunkt Montagmorgen, kennen wir noch nicht die genaue Diagnose, aber man kann sich ja ausmalen, wenn jemand wegen Schmerzen an den Adduktoren raus muss, vor allen Dingen als Torwart, dann wird da schon was dran sein und dann ist es sicherlich ein Ausfall für ein Spiel. Es war auf jeden Fall ein Ausfall für 70 Minuten in Berlin. Dann kam Jonas Omlin rein und der hat sich erstmal eingefügt auf eine Art und Weise, wo ich sage, ja, Hut ab. Wenn das schief geht, dann ist er natürlich der Buhmann und die Lachnummer des Wochenendes. Aber so war es ganz cool.
Ja, die Aktion war so nach dem Motto, Jörg Stiel hat immer gesagt, als Torwart bist du entweder König oder Bettler. Er war am Ende der König, hätte aber leicht der Bettler werden können. Kam ein Unioner auf ihn zugerannt und er hat ihn dann ausgespielt mit einem kleinen Tänzchen sozusagen im 5-Meter-Raum. Auf glitschigen Boden, rutscht dann auch noch ein bisschen weg, kontrolliert den Ball aber noch und spielt dann weiter zum Einstand. Nach so langer Zeit, zuletzt hat er gespielt am dritten Spieltag in Augsburg und danach kam dann eben seine Verletzung. Der Torwart
Gegen Stuttgart.
Danach kam dann seine Verletzung und der Torwartwechsel und jetzt die Rückkehr. Also ja, wie gesagt, wir wissen noch nicht, wie lange Moritz Nikolas ausfällt, aber er hat schon ziemlich bedröppelt geguckt, als er da vom Platz ging. Also da wird schon was sein und mindestens für Augsburg, und da bin ich jetzt bei Augsburg, wird sicherlich Jonas Omlin dann von Beginn an im Tor stehen. Wir werden sicherlich gleich über die Torwartgeschichte noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Ja, aber danach hat er, ja, eigentlich, die Berliner haben zwar dann einiges betrieben, um irgendwie vors Tor zu kommen später, aber er hat einen vergleichsweise grusamen Nachmittag erlebt. Und das lag eben auch daran, dass Tim Kleindienst wieder Kleindienst-Dinge gemacht hat. Ich sag mal, das Tor, Yannick, du hast geschrieben, das war irgendwie 0,95 Expected Goals Faktor, also ein Tor, was wir beide wahrscheinlich auch gemacht hätten in der Situation. Also gebührt meines Erachtens nach der ganz große Respekt bei diesem 2:0 tatsächlich der Entstehung des Tores und dem Vorlagegeber Nathan Gumo, der da den Ball so gespielt hat, dass man, wenn man ein Tim Kleindienst ist, also definitiv das Tor dann nicht verfehlen konnte.
Ja, man wundert sich ja, es ist sogar hochgegangen auf 98%, aber trotz all dem wundert man sich, dass 2% nicht reinmachen. Aber ja, wir kennen alle diese Compilations bei YouTube, wo der Ball dann da irgendwo anders hingeht. Und nicht nur Nathan Gumo würde ich da mit reinnehmen, der wirklich scharf in die Mitte gepasst hat, sodass Kleindienst den Fuß nur hinhalten musste, sondern auch den Geber des vorletzten Passes, Kevin Stöger, wirklich passgenau mit super Timing auf dem Gumu diesen Raum gefunden, den Borussia eigentlich auch schon beim 1:0 ja gesucht und gefunden hatte und in dem Union sehr verwundbar war. Das war wirklich sehr sauber einfach rausgespielt. Das waren keine Überdinge von irgendeinem der Beteiligten, sondern eben sehr zielgerichtet und am Ende dann höchst effektiv und ja, kaum noch zu verhindern, dass Tim Kleindienst da sein 14. Tor erzielte. Kurz darauf wurde dann Oliver Neville eingeblendet im Fernsehen, denn Tim Kleindienst ist der erste Borusse, der in 5 Bundesligaspielen nacheinander getroffen hat. Und während er ja noch bei der Niederlage in Leverkusen zum Beispiel ein nicht so wichtiges Tor erzielt hatte, bringt seine Tore inzwischen ja auch Punkte. Denn wenn man sie abzieht, die letzten drei, dann wären es 5 Punkte weniger. Also Tim Kleindienst jetzt auch in der Hinsicht wichtig, insgesamt ja sowieso. Und damit führte Borussia 2-0. Und Carsten, ich habe, glaube ich, dir auch geschrieben zur Pause, der einzige Vorwurf, den wir Borussia dann machen konnten in der Halbzeit, war, dass sie nur 2-0 führte.
Ganz genau. Und du hast gerade die Entstehung der beiden Tore angesprochen. Das war auch Thema später bei der Pressekonferenz, das ist in Berlin, in Köpenick eine Besonderheit. Die beiden Trainer stehen am Pult, stehen wie Dozenten an der Uni und dann eben über das Spiel referieren. Und Steffen Baumgart, der ja dessen Knie müssen ja unheimlich belastet sein von seiner Trainertätigkeit, weil er ja immer in der Hocke sozusagen so halb gehockt und halb gestanden das Spiel beobachtet, mit Brille dahinschaut. Und was er gesehen hat, war tatsächlich, dass die Gladbacher genau diese Räume, er hatte auf eine Viererkette umgestellt bei Union, um diese Räume besser zu schützen. Das hat aber nicht geklappt und die Gladbacher haben genau da reingespielt. Und wenn ich mal so die vergangenen Spiele so Revue passieren lasse, ist das tatsächlich eine Masche, ein Plan, den Seoane offenbar mit seiner Mannschaft für die Offensive entwickelt hat, so in diese Halbräume reinzuspielen, auf den Seiten und dann eben hinter die Ketten zu kommen. Und das ist eben bei den Stöger-Pässen gelungen. Und das ist auch gelungen, als Nathan Gumu dann nochmal durch war und eine große Chance hatte. Und ja, es passt. Und ähnlich, wenn man sich die Tore gegen Frankfurt beziehungsweise auch in Stuttgart nochmal in Erinnerung ruft, da waren ähnliche Situationen dabei, schon gegen Bochum, da hat Gumu verschossen. Ja, und insgesamt Lattenschuss von Robin Hack auch noch dabei. Also eigentlich hätte es zur Pause mindestens 3-0 stehen müssen für Gladbach und ich finde, dass das auch absolut den Kräfteverhältnissen entsprochen hätte, denn es war eine richtig starke Halbzeit der Gladbacher, wobei, du hast das Farke-Spiel erwähnt, im Grunde damals auch die Gladbacher bis zur 60., 65., 70. Minute absolut dominiert haben, Union, und dann eingebrochen sind. Und wenn wir dann zur zweiten Halbzeit kommen, Yannick, dann sind wir, glaube ich, beim großen Unterschied zwischen der Borussia damals, die da noch das Spiel 1-2 verlor, und der Borussia, die das Spiel jetzt 2-1 gewonnen hat.
Ja, was beide gemein haben, dass sie unter Druck geraten sind. Union hat dann umgestellt von Viererkette auf Dreierkette. Das ist ja jetzt seit Steffen Baumgart da ist, seit Beginn des Jahres, die Diskussion, die da sehr intensiv geführt wird. Und man hat dann in der ersten Halbzeit gesehen, dass diejenigen, die sagen, Viererkette kann Union nicht, wahrscheinlich auch einen Punkt haben. Union wurde dann viel griffiger, hat es viel mehr geschafft, sich auch in Gladbachs gegnerische Hälfte festzusetzen. Das Anlaufverhalten war dann viel besser und Borussia stand eigentlich größtenteils hinten drin. Es gab Chancen, nicht diese, die ich immer nenne, jetzt ist er drin, Chancen, sondern so halbgroße bis relativ große, aber eben auch nicht zuhauf, weil die Borussen doch sehr oft einen Kopf, einen Zeh oder andere Körperteile, Knie, was auch immer dazwischen hatten. Joe Skelly einmal ganz wichtig, die Brust bei einem Schuss von Hollerbach. Und das war, glaube ich, der größte Fortschritt, den man eben sehen kann. Borussia, auch wenn sie hinten drin verteidigt und der Gegner viel den Ball hat, macht das deutlich besser als in vergangenen Jahren. Und so brauchte es dann auch einen Elfmeter für Union, um zum Anschluss zu kommen. Ja, Carsten, das war dann mal wieder die alte Leier, die alten Elfmeter und VAR-Diskussionen. Ich bin dabei, also ich finde es alles sehr unbefriedigend, wie das gelöst wird. Gar nicht, was den VAR angeht, sondern auch diese Verbindung, dass es dann immer so Elfmeter gibt und dass der Schiedsrichter da draußen steht. Und ob er jetzt den Daumen senkt oder hebt, entscheidet darüber eigentlich, ob eine Mannschaft ein fast sicheres Tor bekommt oder nicht. Ja, das war auch in dieser Szene wieder so. Und dementsprechend hat sich dann Roland Wirkus auch nach dem Spiel drüber aufgeregt.
Ganz genau. Wir haben in der Mixzone der alten Försterei gesprochen und er sagt, das ist das Einzige, was ihn wirklich ärgert, diese Situation. Dabei ging es noch nicht mal so sehr darum, dass dann am Ende dieser Elfmeter im Tor gelandet ist und das Spiel dadurch spannend wurde, sondern ganz einfach, dass es schon sehr, sehr oft Gladbach passiert ist. Du hast das ja auch noch mal textlich zusammengefasst. Es begann ja eigentlich schon am ersten Spieltag gegen Bayer Leverkusen in der gefühlt 80. Minute. Minute der Nachspielzeit, als es den Elfmeter für Bayer gab. Und jetzt bei dem Elfmeter hier, Union Berlin, da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, Tim Kleindienst, kein gelernter Verteidiger, aber einer, der aufgrund seiner, ja, seiner unglaublichen Präsenz überall auf dem Platz Gutes tut für Borussia. In dem Fall hat er dann den Rote geschubst. Vorher gab es auch noch mal eine Aktion von Rote gegen Kevin Stöger. Wir haben ja dann so ein bisschen hin und her geschrieben und gedacht, naja, was ist jetzt das größere Problem bei der Sache, was wird Jablonski da, der Schiedsrichter, da wirklich jetzt vorneweg sehen? Und es war ein Schubser, aber ich sage, und das ist ja eigentlich genau der Punkt, den hat Roland Wirkus so gar nicht genannt, aber der Punkt ist für mich ja, war es eine klare Fehlentscheidung? Ich finde, es war keine klare Fehlentscheidung. Das ist jetzt wirklich keine Gladbach-Brille. Ich bin gar kein Freund dieser Schiedsrichter-Diskussion. Später kam auch noch Rainer Bonhoff, Gladbachs Präsident, zu mir in der Mixzone und sagte so, es kann doch nicht sein, dass wir immer wieder diese Elfmeter kriegen. Ja, es ist in dieser Saison so. Und ich sage in diesem Fall, es war keine klare Fehlentscheidung und von daher hätte man da gar nicht groß weitermachen müssen. Ich denke, dass aber auch das ganze Stadion, was dann aufgewühlt war, die Union haben sich beschwert, dass dann die Situation natürlich geprüft wird, das ist auch okay. Aber in dem Fall, ich weiß nicht, wie du es siehst, es war ein Foul, ja, aber ich fand, man hätte es auch, es war eine, sagen wir mal, 60-40 Situation oder in der Kante. Und da finde ich, klare Fehlentscheidung ist für mich eher ab 80%, oder?
Ja, dass man selbst darüber debattieren kann, ist ja schon ein Problem. Also ich würde eigentlich sagen, müsste mal Richtung 90 gehen, oder? Wenn es so klar ist, weil wo kommen diese 20% her? Aber das, also sehe auch, dass man sagen kann, ab 80 reicht es mir. Nur ist es ja irgendwie, weiß ich nicht, ist jetzt weiß ich nicht, Wahlordnung oder irgendwas, wo man sagt, hier für die Entscheidung braucht man eine Zweidrittelmehrheit und hier eine einfache und so weiter. Also, wenn man jetzt so tief reingeht, kann man ja sagen, irgendwie 50-50, ob es ein Foul an Stöger war, dann würde ich sagen, ja, meinetwegen auch 70 bei Kleindienst, aber so in Summe, dann gibt es halt zu 100% einen Elfmeter und 75% aller Elfmeter gehen rein. So, das ist mir alles zu viel, also zu unklar und zu unoffensichtlich, würde ich sagen.
Und zu viele Zahlen.
Also das auch, das, ja. Ne? Aber so, man hat ja das Gefühl, demnächst steht noch eine Flipchart neben dem Monitor und der Schiedsrichter notiert sich irgendwelche Argumente und wägt ab und dann irgendwie vielleicht gibt es noch eine TED-Abstimmung, wie das früher im Fernsehen immer hieß, im Videotext und dann dürfen die Zuschauer
noch
abstimmen.
Ein Live-Faktencheck, Yannick, ein Live-Faktencheck ist der neue Clou.
Ja,
jetzt.
Keine Ahnung. Also ich würde sagen, irgendeine Kommission, die dann noch entscheidet und dann zieht man sich nochmal eine Viertelstunde zur Beratung zurück, dann ja, würde man zumindest vielleicht bessere Entscheidungen treffen. Ohne jetzt dann immer in so einer Vergleicheritis auszuarten, aber ich sage mal so, die drei Elfmeter, die Gladbach gegen Dortmund hätte bekommen können, die waren für mich allesamt klarer als dieser. Und da hat Gladbach einen bekommen, den gibt es jetzt. Verstehe schon, dass die Borussen da irgendwie nicht ganz warm werden mit dem VAR. Es begann ja schon am ersten Spieltag gegen Leverkusen. Aber das Gute ist ja, das hat Roland Wirkus dann auch genutzt, die Chance. Es ist ja immer einfacher, sich zu beschweren, wenn man ja keinen großen Nachteil dadurch gehabt hat. Wenn man das Spiel trotzdem gewonnen hat, dann kann man so einen Punkt mal setzen. Denn, das war ja Fakt, der Elfmeter war drin, aber Borussia hat diese Führung über die Zeit gebracht.
Genau, und da sind wir im Grunde bei dem, was ich eben schon angedeutet habe, bei der großen Veränderung in dieser Saison. Es war ja nun so, dass die Gladbacher ganz einfach stabil geblieben sind. Und das ist der große Punkt, wo man darauf hinweisen kann, das ist die Veränderung, die diese Mannschaft, die Entwicklung diese Mannschaft gemacht hat. Darauf hat Roland Wirkus auch hingewiesen, dass das eben die Mannschaft einfach vorangekommen ist. Gerade in diesem Punkt, Seoane hat später dann dieses schöne Wort Resilienz benutzt, was ja unter Daniel Farke Einzug gehalten hat in Mönchengladbach, dort aber nicht mit Leben gefüllt wurde. Aber inzwischen, finde ich, weiß jeder, was Resilienz ist. Du verlierst deinen Torwart in der ersten Halbzeit, hast damit natürlich jemanden, der seit Monaten nicht gespielt hat, erstmal im Tor. Der ist zwar erfahren, der ist zwar Kapitän, aber nichtsdestotrotz ist es erstmal ein Nachteil, weil ganz einfach deine gewählte Startelf durcheinander gebracht ist. Dann kommt dieser Elfmeter und auch gar nicht so tief in der zweiten Halbzeit, sondern es war noch echt viel Zeit für Union. Und dann kann so ein Spiel natürlich kippen, gerade wenn man so das, was bei Union Berlin die Gladbacher schon erlebt haben, angefangen, wie gesagt, 2001 im DFB-Pokal-Halbfinale, bei dem ich auch zugegen war. So, für mich ist auch eine 24 Jahre währende Serie zu Ende gegangen, dies am Rande. Ja, aber genau das ist es. Die Gladbacher sind in der Lage, standhaft zu bleiben. Natürlich kommt man unter Druck, aber, und da bin ich bei dir, es gab gar nicht diese unfassbaren Situationen, wo man jetzt Angst haben musste, dass der Ball auf jeden Fall ins Tor geht. Jonas Omlin hat bis in die Nachspielzeit keine große Herausforderung gehabt, wo er jetzt wirklich sagen musste, das war jetzt ein Big Save, wie Roland Wirkus dann später gesagt hat. Also richtig gut verteidigt und wieder, Yannick, dann auch das Stilmittel Fünferkette eingebracht von Gerardo Seoane, Arne Friedrich. Nicht Arne Friedrich, sondern Marvin Friedrich kam rein, wurde von den Union-Fans vor dem Spiel noch als Fußballgott gefeiert und am Ende verteidigte er dann mit seiner Körperlänge und auch mit seiner wirklich guten und präsenten Art, die er an den Tag legt in dieser Saison, dieses 2:1 mit.
Das Einzige, was ich mich in der zweiten Halbzeit gefragt habe, warum nicht er, Marvin Friedrich? Weil das ja wirklich Union auch den Zahn gezogen hat. Ich meine, Elvedi und Itakura haben es wirklich schon vorher richtig gut verteidigt. Ich habe ja gesagt, immer ein Fuß, ein Bein dazwischen. Skelly hat es unterm Strich gut gemacht. Ulrich, muss man sagen, auch hinten. 100%ige Zweikampfquote, soll ja nicht untergehen. Also der Teil, den er nicht im Blut hat, den macht er auch richtig gut. Und ja, dass dann einfach noch einer mehr da war, der die Flanken von Union abwehren konnte, das hat Borussia hinten stabilisiert. Ich denke mal, Seoane wird abgewogen haben, vielleicht nehme ich uns ein bisschen Konterstärke, wenn ich jetzt einen Offensiven runternehme und Friedrich dafür rein. Und ja, dann hat er doch irgendwann gesehen, na, ich bringe vielleicht doch besser den Friedrich hinten rein. Und die Konterchancen gab es dann ja dennoch mit der angesprochenen Chance von Tim Kleindienst. Und es ist so eine Gesamtresilienz, die dieses Team mittlerweile zeigt. Und ich weiß, das Wort ist ja irgendwie fast schon negativ besetzt, obwohl Resilienz ja was Gutes ist, weil die Resilienz immer gefordert wurde in Zeiten, wo sie dann eben nicht auf den Platz gebracht wurde. Aber das ist wirklich, ja, eine der größten Steigerungen, würde ich sagen. Auch so, was das Kollektiv eben angeht. Gepaart mit diesem konzentrierteren und entschlosseneren Wegverteidigen hinten, dem Klären von Bällen, das also Druck und Übergewicht des Gegners nicht immer in großen Torchancen resultiert. Ja, und dann steht dann halt unterm Strich ein verdienter Sieg, weil die erste Halbzeit halt, also das Plus, das Borussia in der ersten Halbzeit hatte, größer war als das Minus in der zweiten. Und man sagen muss, ja, aus dem Spiel heraus haben sie dann halt auch kein Tor kassiert, haben die große Chance zum 3:1 und hätten meines Erachtens am Ende sogar auch noch einen Elfmeter bekommen können, als Florian Neuhaus da zu Boden geht, aber das ist irgendwie ganz untergegangen in der Schlussphase und wurde gar nicht mehr aufgedröselt, aber ja, ist ja dann am Ende auch wirklich egal. Und so stand dann da dieser quasi historische Sieg bei Union.
Ganz genau. Und das, was du gerade gesagt hast, ist ja für mich auch das Entscheidende. Man spricht immer davon, was ist die Basis? Die Basis in der vergangenen Saison, dass es nicht so gut gelaufen ist, war die fehlende Resilienz. Schönes Wort, finde ich übrigens. Klingt gut. Ein hübsches Wort, das die Borussen aber eben jetzt mit Leben füllen und das eben in der Lage sind, Dingen standzuhalten. Und das war in der vergangenen Saison ja genau das Problem. Da wurden so viele Punkte nach Führung verspielt, weil jeder kleine Rückschlag die Mannschaft sofort angefasst hat, destabilisiert hat und genau diese Dinge passieren jetzt nicht, sondern man steht zusammen und Philipp Sander hat das nach dem Spiel dann, ich habe mit ihm kurz in der Mixzone auch sprechen können, hat das dann gesagt, dass genau das eben auch der Faktor ist, dass hier etwas entsteht in der Mannschaft, dass man hier ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat, dass man hier als Mannschaft, als Teamgeist wirklich lebt, dass jeder für jeden da ist, all diese Dinge, das mögen wirklich Fußballplattitüden sein, aber genau das ist es, was ja auch immer gefordert wird, wenn wir mit unseren Experten sprechen, mit Berti Vogts, mit Winnie Schäfer, die immer sagen, ja, wir hatten damals Günter Netzer, ja, wir haben geile Stürmer gehabt, aber wir hatten vor allen Dingen auch eine Mannschaft, wo jeder für jeden gekämpft hat. Und das ist jetzt genau das Prinzip, nachdem die Gladbacher da funktionieren und Philipp Sander sagt, dass da wirklich was heranwächst und dass es auch die Leute, die dann von der Bank kommen, mitnehmen. Florian Neuhaus, du hast ihn erwähnt, er war ja gegen Frankfurt in der Startelf, jetzt wieder draußen, hatte dann die große Konterchance und ja, für mich ist dann Marvin Friedrich der Mann, der das wirklich hier verkörpert, der ja wirklich dass Pechert nach wirklich starken Spielen dann wieder zurückzutreten in die zweite Reihe hinter Nico Elvedi. Aber wenn er dann reinkommt, spielt er richtig gut und ist richtig präsent, macht wirklich alles richtig. Und dann kann man auch inzwischen verstehen, warum er dann eben von der Waldtribüne an der alten Försterei als Fußballgott bezeichnet wird, weil er eben in Berlin dort genau diese Merkmale an den Tag gelegt hat. Ja, und dann ist Gladbach als Mannschaft, als Team, mit einem großen Team-Spirit, mit Teamgeist einfach da unterwegs und schafft, du hast es gesagt, historisches, der zweite Auswärtssieg in Folge. Ja, ich glaube 2022 gab es das zuletzt.
Ja, man hätte gedacht, es ist länger her, ne?
Ja, gefühlt, genau. Aber nichtsdestotrotz stark, vor allen Dingen, weil es in Stuttgart war und bei Union Berlin. Und wenn wir ganz ehrlich sind, Yannick, hätten wir wahrscheinlich gesagt, na, von den drei Spielen, wenn man dann Stuttgart, Frankfurt, Union Berlin nimmt, welches gewinnen sie am ehesten, hätte ich wahrscheinlich tatsächlich gesagt gegen Eintracht Frankfurt. Aber ich will darauf hinweisen, ich meine, ich hätte 2-1 sogar für Gladbach getippt.
Das hast du. Ich dachte, dass Kleindienst das Ding noch reinmacht. Deswegen hatte ich ja 3-1 gesagt. Das war der Plan, aber ist auch okay. Also
zu Kleindienst, ich meine, es gibt ja wirklich große Parallelen der beiden Auswärtsspiele Union und Stuttgart. Die starke erste Halbzeit, dann die zweite Halbzeit, in der es drauf ankommt, wirklich da den Sieg nach Hause zu bringen. Und einen Kleindienst, der alleine vor dem Torwart auftaucht, in einer 1-gegen-1-Situation den Ball nicht reinmacht. Roland Wirkus hat das in Stuttgart damals zu unserer Kollegin Hanna Gobrecht gesagt, das ist nicht so seine Welt, diese 1-gegen-1-Situation. Aber ja, solange dann eben kein Problem entsteht. Und da kommen wir, glaube ich, nochmal auf Jonas Omlin zu sprechen. Kurz vor Schluss wirklich noch tief in der Nachspielzeit, eigentlich eine typische Union-Berlin-Situation. Ball in den Strafraum, der Ball fliegt hin und her und dann eben nochmal die Situation. Rote verpasst knapp und der Ball hätte trotzdem vielleicht den Weg ins Tor gefunden, aber da war Omlin eben da und wehrte den ab. Ganz wichtige Situation für ihn persönlich, glaube ich auch, nach so langer Wartezeit. Ja, und dann war er einer der Matchwinner und insgesamt war Seoane, glaube ich, so drauf, dass er sagt, das war ein Sieg der Mannschaft.
Ja, das würde ich auch sagen. Also Robin Hack zum Beispiel ja, nicht nur wegen seiner Vorlage, wirklich wieder ein gutes Spiel gemacht, diese linke Seite mit Ulrich, einfach klasse. Ich fand, Joe Skelly hatte sogar auch offensive Momente, leitet das 2-0 beispielsweise mit ein, mit dem Ball auf Stöger, also die Vorlage zur Vorlage zur Vorlage. Das soll ja auch nicht untergehen, hinten in wichtigen Szenen mal dazwischen gewesen, erste Halbzeit schon. Ja, das kann man wirklich so sagen. Und Philipp Sander war ja reingekommen wieder in die Startelf für Florian Neuhaus, weil ja erstmal Sander wieder gesund war und ja, ich würde sagen, alle Unkenrufe, die es dann da gab in der Stunde zwischen Verkündung der Aufstellung und Anpfiff, die sind dann auch verstummt, weil gerade Philipp Sander das sehr seriös gemacht hat, weil er sogar am Ball auch eines seiner besseren Spiele gemacht, da hat er doch ein paar Fehlpässe zu viel, so in dieser Saison bislang, würde ich sagen, für die Position. Das ist ja das, was Weigel so ein bisschen als Plus dann auch hat, dass er einfach seltener den Ball verliert. Und das war jetzt wirklich gut bei Sander, hat auch 8 klärende Aktionen hinten, auch klasse für einen Sechser. Und ja, das war die richtige Entscheidung, würde ich sagen. Ich will übrigens die Gelegenheit nutzen, wenn wir ihn immer loben, ich will es auch mal Tim Kleindienst kritisieren. die seltene Chance nutzen, und zwar ein Bekannter und Freund der Redaktion, Dennis Güler, hat das aufgegriffen bei X. Ich bin ja gar nicht mehr so viel da unterwegs, lese manchmal noch mit, aber da hat er gesagt, dass man ja sagen muss, Bälle festmachen, wirklich, gerade bei langen Bällen, das ist Kleindienst, ja, geht ihm so ein bisschen ab. Da war zum Beispiel Jordan letzte Saison viel besser. Das Problem war, wie es danach bei Jordan dann weiterging und dass Jordan halt so oft verletzt war. Aber er ist nicht so das Festmachmonster. Ist ja auch okay, wenn ein Spieler mit dem Gesicht zum Tor besser ist als mit dem Rücken. Das ist ja auch als Stürmer seine Hauptaufgabe. Aber das ist dann vielleicht auch ein Faktor, warum es schwerfällt, in so einer zweiten Halbzeit für Entlastung zu sorgen. Weil dann, wenn die Bälle rausgehen und sie dann auch nicht festgemacht werden vorne, halt der Gegner direkt wieder anlaufen kann. Aber ja, das ist wirklich jetzt einer der wenigen Punkte, die man Tim Kleindienst vorwerfen kann, weil den Rest macht er wirklich auch defensiv herausragend.
Wobei ich glaube sogar, wenn wir jetzt mit Tim Kleindienst genau darüber sprechen würden, würde er sagen, jo, da habt ihr recht. ich bin kein super Fußballer, aber er ist eben einer, der mit einem unglaublich großen Herz da ist und er macht die Bälle natürlich nicht so gut fest, das ist klar, ist aber oft dann auch gerade in solchen Situationen wie jetzt in der zweiten Halbzeit in Berlin alleine unterwegs vorne, das ist wahrscheinlich...
Ja gut, in dem Festmachmoment ist man immer alleine gegen
das ist
einen
so,
anderen.
Ja, aber ja. Er wirft sich halt wirklich da in die Bälle rein und ich finde einfach bei Jordan hat ja auch seine Tore gemacht, das darf man ihm nicht absprechen, aber wenn wirklich die Stärken eines Stürmers mit dem Rücken zum Tor stattfinden, ist es immer schwierig. Und Kleindienst versucht halt immer, zumindest den Gegner dann zu stören, da zu sein, ihm weh zu tun. Er ist ja auch der Spieler mit den meisten Fouls, nicht nur in Gladbach, sondern ich glaube ligaweit. Und sogar in Europa hat er eine
sehr europaweit.
Europaweit. Also was das angeht, ist Gladbach schon mal europareif. Und trotzdem kriegt er wenig gelbe Karten. Das heißt also, er ist ein Spieler, der wehtut. Und diese Spieler brauchte Gladbach ja. Das ist ja genau das, was gefehlt hat, einfach dem Gegner, den Gegner zu stellen und dem Gegner zu zeigen, du kannst machen, was du willst, ich häng an dir dran und wenn du Pech hast, tut's halt auch mal weh. So. Und da sage ich dann, da ist das Minus für mich so minus, minus, minus klein, dass es nicht wichtig ist, sondern bei Kleindienst ist wirklich diese Präsenz, dieses große Herz, mit dem unterwegs ist. Und ja, das ist vielleicht auch ein Grund, warum im Moment, vielleicht reden wir noch kurz über einen anderen, der im Sommer gekommen ist, über Kevin Stöger. Wir haben schon über Sander geredet, über Kleindienst. Und Kevin Stöger, finde ich, wächst so richtig, gerade merkt man das, wie er so richtig ankommt in Gladbach. Wir haben ja vor einigen Wochen, als er immer wieder für Player, als Player verletzt war, als Stöger dann spielte, gesagt, so jetzt ist die Zeit, wo Stöger wirklich zeigen kann, ob er der Stöger ist, den man in ihm sieht. Klammer auf, leider hat er noch nicht den Argo-Moment gehabt, Klammer zu, aber er ist im Moment dabei, richtig anzukommen im Gladbach-Spiel und ich fand, dass er jetzt bei Union Berlin, er ist ja auch dann lange auf dem Platz geblieben, richtig gut gespielt hat, ein ganz wichtiger Spieler war, nicht nur wegen seiner feinen Pässe, sondern weil er auch, und das ist natürlich ein Vorteil, den er gegenüber Kleindienst hat, am Ball natürlich weitaus sicherer ist.
Ja, und das einfach jetzt wirklich besser eingesetzt hat, was er da kann. Ich glaube, er musste so ein bisschen den Switch hinbekommen zu, ich trage ganz Bochum auf meinen Schultern, ich bin hier eigentlich der Einzige, der kreativ irgendwas initiiert, hin zu, ja, das hier ist mein Raum in Gladbach, den ich bespiele. Ich habe auch ein bisschen mehr Freiheiten sicherlich als andere, aber ich muss ja nicht die ganze Welt retten, sondern ich muss das, was ich kann und was ich tun muss, sauber machen, gut machen, nicht zu hektisch, auch nicht zu viel. Das war ja dann doch oft das Viel-Hilft-Viel-Prinzip. Ich weiß, in Frankfurt im Hinspiel, da hat er 21 Schüsse mit kreiert, aber ich kann mich jetzt an gar keinen Pass erinnern. So, ich sehe nur diese Zahl, die da so herausragt. Und jetzt haben wir halt diesen Pass auf Ngumu vorm 2-0. Wir haben den wirklich super Steckpass, fast mit dem Rücken zum Tor. Vor Ngumus Großchance, viele gute Szenen, in der so ein Scharnier war, sage ich mal, im Spiel nach vorne. Ja, und das ist etwas, worauf er aufbauen kann. Und man hat so das erste Mal das Gefühl, jetzt spielt sich Kevin Stöger halt auch fest. Jetzt gibt's gerade kein Argument, jetzt greife ich schon ein bisschen die Aufstellung vorweg, gibt's kein Argument zu sagen, nee, der geht jetzt mal raus und jetzt kommt Player oder irgendein anderer wieder rein.
Und damit ist ja genau der Moment im Grunde erreicht, den Borussia auch mit diesem Transfer ja auch aufstellen wollte. Es gab eben Player als absoluten Topspieler in der Mannschaft. Es gibt den Florian Neuhaus als den kreativen Kopf, der aber halt ne, mit dem bekannten Problem nicht so wirklich die große Rolle spielt. Und da war eben keiner, der diesen Druck aufgebaut hat. Jetzt ist Stöger da. Erstens bringt er natürlich die Mannschaft voran mit seinem Spiel. Ich würde mir wünschen, dass die Mannschaft ihn in einer Geschichte noch ein bisschen unterstützt. Einfach mehr um den Strafraum herum in wirklich guten Positionen einfach mal die 1-gegen-1-Situation sucht. Ein Robin Hack, ein Nathan Gumu, vielleicht dann später wieder ein Franck Honorat, um einfach Freistoßsituationen zu kreieren. Also man kann sich ja kaum daran erinnern, wann Gladbach mal einen direkten Freistoß an der Strafraumgrenze oder in der Nähe, sag ich mal, so 20 Meter, ein bisschen weniger vorm Strafraum hat. Da finde ich, da können die Gladbacher noch mehr draufgehen. Das war ja damals bei Favre, als es eben diesen Juan Arango gab mit seinem unfassbaren linken Fuß, war das ja ein Stilmittel, einfach immer wieder in den Gegner reinzugehen, um Fouls zu provozieren, hört sich immer sehr negativ an, aber eben mit fußballerischen Aktionen Fouls zu provozieren und dann Freistöße zu bekommen. Und ich finde, gerade wenn man jemand wie Stöger, der eben diesen Arango-Moment doch haben kann, das hat man, wir kennen es ja dann hauptsächlich um Videos aus anderen Clubs, sollte man vielleicht noch ein bisschen mehr draufgehen, ganze Mannschaft gefragt, auch vielleicht ein Tim Kleindienst, der fällt ja nicht gerne, das muss man ja sagen, der bleibt ja lieber stehen und spielt weiter, bis der Arzt kommt, aber einfach da versuchen, am Strafraum ab und zu mal auch Freistöße rauszuholen, um dann eben Stöger vielleicht die Möglichkeit zu geben, mal den Ball in den Winkel zu schießen. Aber ansonsten finde ich es richtig gut, wie er das jetzt im Moment macht. Macht Spaß, ihm zuzugucken, weil er halt auch ein Spieler ist, der einfach diese No-Look-Pässe immer wunderbar spielt und einfach Ideen hat, die andere wahrscheinlich nicht haben. Und das kommt immer mehr raus.
Ich weiß gar nicht, wie viele Freistoßtore er am Ende wirklich gemacht hat. Man muss ja sagen, es war jetzt in Bochum 1 letzte Saison.
Das war aber gegen Bayern, also, das war natürlich auf der größten.
Nee, gegen Bayern? Nee, gegen Hoffenheim kann ich mich an eins erinnern. Also ich finde, also dieses Freistoßthema, die Mannschaften wissen es ja halt auch mittlerweile, was sie nicht tun sollten, nämlich in diesen Positionen faulen. Das, weiß ich, hat ja Jogi Löw gefühlt damals erfunden. Es wird ja auch viel weniger gefoult einfach als früher, weil man weiß, ja, Standards, das sind halt Vorteile für die Mannschaft, die sie hat. Ich glaube, Dirk Bremser hat uns das immer einleuchtend erklärt, wie wichtig und wie gefährlich Standards sein können. Deswegen, also im besten Fall vielleicht gar nicht in den Gegner rein, sondern so spielen, dass gar kein Gegner in der Nähe ist. Das ist wahrscheinlich sogar am besten. Aber würde man natürlich mitnehmen. Also diesen einen Moment, diesen einen Freistoß, den er dann vielleicht reinhaut in dieser Saison, vielleicht ist es dann auch ein Siegtor oder so, das kann eben schon den Unterschied machen.
In Mainz wäre es ja fast so weit gewesen. Ja. Da hat sein Kumpel Robin Zintner den Ball wirklich gut gehalten. Und das wäre genau dieser Moment gewesen, dort in Mainz zu gewinnen. Damit Mainz als Konkurrenten gerade, als starken Konkurrenten in diesem Europarennen, in dem die Gladbacher, werden wir vielleicht gleich noch 3-4 Worte drüber verlieren, in dem die Gladbacher angekommen sind, sich noch nicht als Europajäger da ausrufen wollen, aber eben von Spiel zu Spiel sich weiter rantasten. Und ob sie es jetzt sagen oder nicht, die Tabelle sagt die Wahrheit. Gladbach gehört dazu. Gladbach ist Kandidat und Gladbach hat eine Riesenchance auf Europa. Punkt. Und da sind dann eben diese Situationen, vielleicht dann die kleinen Momente, und in Mainz hätte es passieren können. Wie gesagt, das ist jetzt keine Geschichte, die man ständig ausreizen sollte, aber man kann halt da das noch dazu nehmen, dann hätte Gladbach noch eine Möglichkeit mehr Tore zu machen, aber da sind wir sicherlich nah beieinander. Ein schön herausgespieltes Tor wie das von Lukas Ulrich oder eben auch das 2-0 in Berlin, das sind dann natürlich Tore, die sind richtig Gladbach-like. Das macht Spaß, das ist Gladbach-Fußball, schnell, präzise und dann am Ende erfolgreich. Ich glaube, da würde Hennes Weisweiler den Daumen hochheben und sagen, jo, so sehe ich das auch ganz gerne und das macht Spaß.
Ja, und dieser Erfolg hat Borussia in der Tabelle gar nicht vorangebracht. Sie sind immer noch Achter, aber man kann eben ablesen, wie wichtig das war, weil man jetzt weiter mittendrin ist in der Musik. Und ja, Carsten, das Saisonziel ist ja die Einstelligkeit. Sprich, die Zweistelligkeit ist das, was man vermeiden will. Jetzt sind es 4 Punkte auf Werder Bremen auf Platz 10. Es sind aber nur 3 Punkte auf Platz 4. Was machen wir denn jetzt damit?
Ja gut, das ist die Situation. Und wie schon gesagt, die Einstelligkeit ist das Thema. Und wenn ich Einstelligkeit sage und in einer Liga, in der zeitweise der 8. Platz für Europa qualifiziert hat, da kann ich dann nicht sagen, ich spiele nicht um Europa. Wenn ich 9. werden will, dann ist das ein sehr reduziertes Ziel. Also Einstelligkeit bedeutet, für mich ist der nächste Schritt wäre dann ja das erste Drittel, also Platz 6 aufwärts. Dann würde man um die Champions League mitspielen. Da würde ich jetzt wirklich vorsichtig sein. Aber für mich geht's eher um den Abstand nach unten. Und das ist jetzt mehr als eine Niederlage gegenüber Werder Bremen. Und da sind die Gladbacher richtig gut aufgestellt. Sie punkten. Sie haben jetzt so viele Punkte wie vergangene Saison am Ende nach 22 Spielen. Ja, und da muss man, glaube ich, nicht drüber reden, dass diese Steigerung sich jetzt wirklich auch in Zahlen ablesen lässt. Und ja, Gladbach ist angekommen im Europarennen, in dem natürlich auch Mannschaften wie Mainz, wie Freiburg, das ist die für mich die Konkurrenz, auf die man schauen sollte. Und der vierte Platz ist schön, wenn er nah dran ist, aber am Ende ist es schöner, wenn der Abstand nach unten so groß ist, dass man ihn nicht mit einem Spiel verschenken kann und dann wieder ins zweite Glied, in die zweite Tabellenhälfte da zurückrutscht.
Es gibt übrigens eine Quasi-Garantie für die Einstelligkeit. Dieses 10-4-8, was Gladbach da jetzt stehen hat, 10 Siege, 4 Unentschieden, 8 Niederlagen, da denkt man, ja, das ist gut, das sind mehr Siege als Niederlagen und genau das zu schaffen, ist quasi eine Garantie für die Einstelligkeit, denn weißt du, wer war und wann die letzte Mannschaft, die mit so einer Bilanz in der zweiten Tabellenhälfte gelandet ist?
Du hast das, glaube ich, mal erwähnt, jetzt am Wochenende, als wir gesprochen haben.
Du kannst zumindest, wenn ich so frage, ahnen, wer es war.
Dann war es bestimmt Werder Bremen.
Ach so, nee, noch einfacher.
Noch einfacher. Dann war es Borussia Mönchengladbach.
Das ist korrekt. Es war 1993-94 unter Bernd Kraus.
In der ersten Saison und in der Prä-Pokalsiegersaison sozusagen.
Mit positivem Torverhältnis und mit mehr Siegen als Niederlagen auf, ich glaube, dann Platz 10 am Ende. Das muss man erstmal schaffen. Waren umgerechnet 49 Punkte. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man damit nur Zehnter wird. Aber so war es. Wir haben jetzt ein bisschen hochgerechnet am Wochenende und haben gesagt, ja, in der Hinrunde gab es ja aus diesen 12 Spielen, die jetzt noch kommen, 18 Punkte. Und wenn man sich so die Entwicklung ansieht, gibt es eigentlich keine Gründe zu sagen, ja, jetzt werden es auf jeden Fall weniger. Also ist das jetzt so ein bisschen, was wir auserkoren haben, zu sagen, komm, wieder 18 holen, dann wären es 52 und dann kann man halt schauen, wofür es reicht.
Ja, und es gibt verschiedene Rechnungen, wo man eben diese 52 Punkte oder 50 plus eben schafft. Also deswegen, es gibt jetzt kaum Argumente zu sagen, Gladbach spielt nicht um Europa. Und ja, Roland Wirkus hat gesagt, ja, alles gut, alles gut. Wir nehmen das auch gerne an. Aber bevor wir da jetzt wirklich zum großen Halali blasen, lassen wir doch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Wenn wir am Ende so 4, 3, 4, 5 Spieltage vor Schluss immer noch da oben stehen, dann können wir auch ganz klar sagen, so, da müssen wir jetzt hin. Ja, ich glaube, da sind wir wieder bei Tim Kleindienst. Er hat das mal wieder auf den Punkt gebracht, hat gesagt, Gladbach ist undercover in Richtung Europa unterwegs. Und da muss man sagen, ja, er trifft es halt nicht nur auf dem Feld, sondern auch verbal. Dann kann Gladbach sozusagen als Geheimmitbewerber um Europa sich jetzt dann eben da ausrufen oder bezeichnen oder sehen, egal. Am Ende sollen sie einfach Spiele gewinnen und da weitermachen, wo sie in Berlin und Stuttgart und gegen Frankfurt trotz des Unentschiedens aufgehört haben. Und ich glaube, dann geht das absolut in die richtige Richtung. Und wenn man dann am Ende vielleicht doch nur Achter ist, dann ist es trotzdem eine große Steigerung im Vergleich zur Vorsaison. Aber Yannick, wir würden jetzt auch nicht sagen, dass uns ein Conference League Teilnahme in irgendeiner Form stören würde. Nicht nur wegen der Reisen, sondern weil das natürlich auch Spaß macht, Europafußball zu sehen und zwar live.
Ja, also ich gehe auch unter der Woche ins Stadion. Da habe ich Zeit. das klappt. Aber es ist eben noch ein bisschen hin und die Borussen haben sich der alten Weisheit verschworen und gewidmet, die so unter Lucien Favre richtig geboren wurde. Lukas Ulrich, der hat das so richtig drin schon. Wir denken von Spiel zu Spiel. Man hat das Gefühl, er war so 2011, 12 schon dabei als Achtjähriger.
Ja, kommt ja auch. Er hat für Hertha gespielt, da war Favre Trainer und jetzt spielt er für Gladbach, da war Favre Trainer.
Ja, als Favre da entlassen wurde, war er allerdings 5. Also, was er davon noch mitbekommen hat, da war er wahrscheinlich noch nicht mal in der Wuhlheide. Aber ja, gut, das ist die Denke und die ist ja auch gut. Und das nächste Spiel ist nun mal 1 zu Hause gegen den FC Augsburg, der, ja, wir haben letzte Woche über ihn geredet, da hast du gesagt, der FC Augsburg ist der FC Augsburg und ich glaube, das kann man unterstreichen. Der FC Augsburg hat zuletzt zweimal in Folge 0-0 gespielt. Er hat jetzt dreimal unentschieden gespielt, davor hat er dreimal gewonnen und davor hat er dreimal verloren. So, jetzt sind die Dreierpacks abgeschlossen und es muss also neuer beginnen. Ja, Augsburg ist so der personifizierte Zwölfte der Tabelle, würde ich sagen. Hat mit oben nichts zu tun, aber mit unten auch nicht. Aber wir sind ja gut darin, Forderungen zu stellen in den letzten Wochen. Irgendwelche Pflichten, was Borussia punktemäßig zu holen hat. Und ich würde da jetzt einfach mal eine Siegpflicht formulieren in einem Heimspiel gegen Augsburg.
Also ich würde generell erstmal bei Heimspielen eine Sieg man muss für Siege eben einkalkulieren und zum Zweiten aber ganz klar sagen, ja, Genau, Augsburg gehört zu den Mannschaften, die Borussia Mönchengladbach zu Hause besiegen. Sollte es ja auch schon oft gelungen und da sollte man auch nicht dran rütteln. In Augsburg ist es eine ganz andere Geschichte, die kennen wir, die ist eher bedrückend. Und das war ja auch das Spiel in der Hinrunde, was vieles erstmal an Negativen ins Rollen gebracht hat. Diese Niederlage dort, als die Gladbacher so in dieses Schema verfallen sind, wieder nach guten Leistungen plötzlich gar nichts mehr auf den Platz zu bringen. Und danach war dann wirklich viel Unruhe. Inzwischen haben die Gladbacher aber gezeigt, dass sich etwas verändert hat. Das wurde danach ja erstmal in Frage gestellt, zu Recht ja auch, weil einfach die Mannschaft vieles von dem, was sie in den Jahren vorher immer wieder falsch gemacht hat, auch wieder auf den Platz gebracht hat. Aber inzwischen sage ich, wenn man von Augsburg zu Augsburg, ist es eine ganz andere Borussia, die jetzt auf dem Platz steht. Wir wollen, du hast es gesagt, wir wollen das noch nicht glorifizieren, gar keinen Fall. Denn man hat ja immer noch so im Hinterkopf, naja, immer wenn es dann wirklich der nächste Schritt angestanden hat, dann hat es in Gladbach doch wieder Murphys Gesetz gegeben und dann ging schief, was schief gehen konnte. Darum Heimspiel Augsburg, unglaublich wichtig, hier jetzt wirklich das Spiel zu gewinnen. Und damit dann auch die beiden Auswärtssiege, die man geschafft hat in Stuttgart, in Berlin, richtig zu vergolden.
Ja, und ich würde sagen, da wir heute in schöner Redelaune sind und schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, aber es gibt halt viel zu reden bei Borussia, gehen wir mal rein in die mögliche Startelf.
Aufstellungstipp.
Ja, wer hat's gedacht, dass der Beginn des Aufstellungstipps eigentlich am spannendsten wird. Ich sage mal so, es liegt nicht an uns, es liegt vor allen Dingen an Moritz Nikolas Adduktoren, aber ich habe ja schon das Gefühl, den Eindruck formuliert am Anfang, man kennt es ja, dass wahrscheinlich Jonas Omlin im Tor stehen wird.
Ja, also davon gehe ich eigentlich aus, dass Moritz Nikolas jetzt nicht dann schnell wieder ins Training zurückkehrt, dass er mindestens das Spiel gegen Augsburg verpassen wird. Natürlich drückt man ihm die Daumen, dass es jetzt keine schwierigere Geschichte ist, denn das wäre ja auch mit Blick auf dieses Thema, dass er möglicherweise mal die Chance erhält, beim DFB vorstellig zu werden. Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, beobachtet ihn ja offenbar. Das wäre wirklich schade für Moritz Nikolas, wenn er da jetzt wegen einer Verletzung aus dem Fokus geraten würde. Aber für Samstag glaube ich schon, dass Jonas Omlin dann ins Tor geht. Und das ist ja das, was Gerardo Seoane auch als Luxusproblem bezeichnet. Wenn einer der Torhüter verletzt ist, muss man sich keine Sorgen machen, weil ein gleichwertiger Ersatz da ist. Es gab Zeiten mit Jan Sommer, mit Marc-André Ter Stegen, da war das natürlich eine ganz andere Geschichte, weil da einfach mehr oder weniger mindestens internationale, wenn nicht sogar Weltklasse im Tor stand. Und da ist es dann schwieriger, einen gleichwertigen Ersatz zu haben. Aber jetzt hat man zwei richtig gute Bundesliga-Torhüter. Moritz Nikolas ist in die Rolle reingewachsen, hat viele Punkte gerettet in den vergangenen Wochen und Monaten und ist darum im Fokus des Bundestrainers und leider jetzt verletzt, aber Jonas Omlin wird seinen Job machen, denke ich mal. Und machst du dir da Sorgen? Ich glaube, Seoane nicht und wir, ja.
Auch. Ja, am spannendsten wird es dann, wenn Nikolas zurück ist. Ich hoffe einfach, dass das jetzt dann nicht heißt, irgendwie man wirft wieder alles um und bremst jetzt dann die Entwicklung von Nikolas, weil er jetzt mal ein, zwei Spiele vielleicht ausfällt. Also das ist dann für mich, muss dann auch klar sein, egal eigentlich wie Omlin hält, dass es dann zurückgeht zu Nikolas, weil das hat er sich verdient.
Aber da glaube ich auch nicht, dass das anders ist, denn wir haben es ja gesehen beispielsweise bei Lukas Ulrich und auch bei Nikolas, dass Seoane da wirklich die Langzeitwirkung dann auch sozusagen nimmt, die Leistung da betrachtet. Und ich glaube, dass Nikolas jetzt einfach, der Omlin steht jetzt als Herausforderer im Tor und bleibt es dann auch, wenn Nikolas wieder fit ist. Aber er hat eben jetzt die Möglichkeit, sich zu zeigen, finde, er hat es bei Union Berlin schon gemacht, hat da mit der Parade den Sieg festgehalten und von daher gute Situation. Natürlich wird es auch weiterhin knifflig bleiben, dem Kapitän, dem erfahrenen Omlin zu sagen, zurück auf die Bank. Aber das wird Seoane tun. Und jetzt ist die Frage, was tut er mit der Abwehr? Ich würde mal sagen, ja, nix.
Da ist für mich nicht mal annähernd irgendwo eine Frage. Und ich glaube, dann lassen wir es dabei oder und gehen vorne ins Mittelfeld. Da sage ich das Gleiche. Auch wenn natürlich Florian Neuhaus, ja, und ich auch dabei bin, dass er Chancen kriegen soll und so, aber jetzt nach diesem Spiel, wenn dann Sander und Weigel einfach auch gesund sind, dann würde ich da nichts ändern.
Ja, ich habe jetzt tatsächlich auf meinem Zettel mal den Neuhaus draufgeschrieben, weil ich finde, er hat natürlich auch eine richtig gute Leistung gebracht. Und da war ja dann auch, du hast es schon gesagt, als dann die Aufstellung kam mit Philipp Sander, fand ich völlig korrekt, war auch klar in meinen Augen. Aber im Heimspiel, da könnte man natürlich drüber nachdenken, ob man wieder etwas kecker aufstellt auf der Doppel-6, eben mit Neuhaus, der dann natürlich auch. Er kam ja gegen Frankfurt sozusagen aus dem Nichts und hat dann richtig gut performt. Und wenn er jetzt spielt, dann hat er natürlich die Erwartungshaltung, dass dann auch was kommt. Da ist dann die Frage, also ich würde es nicht ganz ausschließen, dass ich ihn, wenn ich Sioane wäre, aufstellen würde. Einfach auch mit der Ansage, ja Flo, denk an Frankfurt, mach es wie Frankfurt, das erwarte ich jetzt von dir. Da ist das, wie gesagt, der Maßstab. Und wenn der wieder so spielt, dann wäre das aber Freude, richtig Freude, was das Spiel angeht. Und ja, ich sag mal Weigel Neuhaus.
Ja, aber da das Ding ja Aufstellungstipp heißt und wir davon ausgehen, was der Trainer macht, würde mich das wirklich sehr überraschen. Also Florian Neuhaus kriegt also gezwungenermaßen die Chance vom Beginner gegen Frankfurt, weil es gar keine anderen Optionen so richtig gibt. Und jetzt nach einem Sieg bei Union, wo Sander es auch wirklich ordentlich macht, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Da müsste schon irgendwer angeschlagen sein. Aber man kann ja, ne, das ist ja eine Mischung aus Tipp und also Tipp kann ja auch sein, man rät jemandem irgendwas, deswegen ist es ja auch völlig legitim zu sagen, ja, so ein Heimspiel mit Neuhaus, da könnte man sich auch mit anfreunden. Ja, und weiter vorne, da haben wir den Stöger diskutiert, Franck Honorat ist noch nicht so weit, also noch lange nicht so weit, viele Alternativen gibt es nicht. Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich mit die einfachste Zone, oder?
Ja, nachdem die Abwehr ja mit Skelly, Itakura, Elvedi und Ulrich keine Debatten hervorgerufen hat, würde ich mal sagen, wird's vorne genauso. Mit Gumu, der finde ich jetzt gerade dabei ist, so ein bisschen aus dieser Problemkindzone rauszukommen. Er hat jetzt wirklich die letzten Spiele richtig gute Sachen gemacht und auch stabil gute Sachen gemacht. Also finde ich gut. Freut mich für ihn natürlich auch, dass er jetzt so ein bisschen da mal aus sich herausgehen kann, sich zeigen kann und auch belegen kann, dass er eben nicht dieser Spieler ist, der da in Gladbach nie ankommt. So, Stöger ist klar, brauchen wir nicht drüber reden. Der soll ja seinen Freistoß reinschießen. Und Hack finde ich einfach mit dieser Einsatzfreudigkeit, mit seinen Ideen. Er spielt jetzt da wirklich die Pässe. Er nimmt das jetzt auch mit Ulrich wunderbar auf, dieses Spiel auf der Seite da. Und da kann man nichts auseinanderreißen. Ist jetzt dumm gelaufen für Alassane Player, Verletzung zur falschen Zeit. Gute Bank und da sage ich jetzt einfach mal, never change a winning Viererpack vorne.
Genau, also ist der einzige Change, ja, der im Tor, also kein Change an der Elf, die ab der 20. Minute gespielt hat, bis zur 74. könnte man dann sagen. Ja, das wäre die Mannschaft fürs Heimspiel gegen Augsburg. Jetzt brauchen wir noch ein Ergebnis fürs Heimspiel gegen Augsburg. Ich bin so nett. Ich lasse den Vortritt.
Schon wieder. Das ist nett. 3-0.
3-0. Mann. Jetzt muss ich jetzt wieder höher tippen als gegen Union. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, es wird probiere es nochmal mit meinem 3-1. Aber eher 2-0, 2-1 und dann gelingt ihnen aber mal die Entscheidung.
Ja, also wie gesagt, 4 Tore, 3 Tore, Hauptsache frühe Tore, frühe Entscheidung. Aber es ist ja auch ein Spiel zu einer christlichen Uhrzeit. Da kann man ja, muss man keinen großen Stress haben. Also wünschen wir uns da vor allem sportverbundenes Vergnügen. Wir beide sehen 3 Gladbacher Tore. Das ist, glaube ich, dann am Ende die Botschaft für die Hörer, wir sind optimistisch. Vermutlich werden wir da nicht die einzigen sein. Man hört jetzt wirklich aus vielen berufenen Mündern Lob für Gladbach, Lothar Matthäus, Stefan Effenberg im Doppelpass gestern mehrfach so in Nebensätzen darauf hingewiesen, dass Gladbach da jetzt wirklich stabil in der oberen Tabellenhälfte dabei ist und einen guten Eindruck macht. Matthäus ja ohnehin immer wieder mit großem Lob. Dietmar Hamann auch. Also von daher ja, sind wir nicht ganz alleine mit der Ansicht, dass sich in Gladbach richtig was getan hat. Und darum sage ich, werde ja mit der Kollegin Hanna Gobrecht das Spiel betreuen, sage ich, kann man sich darauf freuen, einfach wieder in Gladbach Fußball zu gucken und hat ein sportverbundenes Vergnügen.
Die haben doch gerade gesagt, dass die Fans gesungen haben. Europapokal. In Kopenhagen schellt das Telefon, eine Woche Sandstrand und so weiter. Da wird jetzt also auch gesanglich geträumt. Das ist ja, also ich meine, letztes Jahr wäre eher nie mehr zweite Liga so das Lied gewesen, dass man da anstimmt. Aber auch nicht auf der Basis von 40 Punkten. Das ist jetzt auch so punktemäßig das nächste Ziel, ne? Man nähert sich der 40. Wer weiß, vielleicht schon in den nächsten beiden Partien. Ich sag mal so, die Chancen stehen nicht schlecht. Einfach jetzt diese Serie fortzusetzen. Platz 2 in der Rückrundentabelle. Ja, das ist wirklich ein Vergnügen. Und wie es dann ausgesehen hat gegen Augsburg, das besprechen wir am nächsten Montag. Da freuen sich dann sicherlich alle auch zwischen Bundestagswahl und Analysen, wenn dann ein bisschen über Fußball geredet wird. Also bleibt uns gewogen und habt eine schöne Woche. Bis nächsten Montag. Ciao.
Da sage ich noch ganz kurz, bitte wählen gehen, wenn wir schon drüber reden, an dem Sonntag. Nicht den ganzen Tag auf dem Sofa liegen, sondern mal kurz ins Wahllokal und ansonsten sportverbundenes Vergnügen insbesondere.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de